Lieben Schwestern, lieben Brüder, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Und wir haben uns ja schon vielfach ausgiebig begrüßt. Es ist wunderbar, wenn alte Freundschaften mal wieder aufgefrischt werden können. Obwohl uns ja manchmal auch die lebens- und beruflichen Wege etwas auseinanderführen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal bei euch war. Das ist schon ein paar Tage her. Bitte? Ja, war um die Weihnachtszeit. Also seit 2 Jahren bin ich ja auch wieder halb im Gemeindedienst. Also halb habe ich ja noch die Bildung und bin auch noch zu mieten. Und halb bin ich jetzt stationär eingewiesen worden in der sehr, sehr netten Gemeinde in Gönnern. Und ich habe eben den Chor gehört, den werde ich mir schon mal irgendwann holen, sodass man auch mal hinter Gladenbach kommen kann und mal sehen kann. Auch dort gibt es liebe Christenmenschen. Ja, der drittletzte Sonntag im Kirchenjahr, also bevor die Adventszeit beginnt, da beginnt ja das Kirchenjahr neu, und der drittletzte Sonntag hat ja das Thema Gericht und Gnade, und darüber wollen wir heute auch miteinander etwas nachdenken. Ich würde das gerne in 2 Hälften tun. Und zwar, wenn wir Glück haben, beziehungsweise viel wichtiger, wenn Gott uns Gnade gibt, wird hinterher ein Bild entstehen aus einem Puzzle. Wenn wir Glück haben und Gott uns Gnade gibt. Und was man beim Puzzeln als erstes braucht, ist ja der Rand. Keiner kann beim Puzzeln so richtig mitten anfangen, dann wird's nichts. Also man muss erstmal die Randstücke suchen und die irgendwie zusammensetzen und dann hoffen, dass da draus mit den anderen ein Bild entsteht. Und auch bei dem Thema Gericht und Gnade würde ich gerne in 2 Hälften mit uns vorgehen. Erst einmal so ein bisschen den Rand festlegen, in dem wir uns bewegen, und dann mit einem Wort aus der Bibel, mit Gottes Wort sozusagen das füllen. Und so Gott uns Gnade gibt, haben wir hinterher ein Bild, mit dem wir was anfangen können, hoffentlich. Warum dieses Vorgehen? Deswegen, weil wir als Christen in der Welt leben. Das klingt banal. Das klingt banal, ist es aber überhaupt nicht. Denn damit ist sofort die Frage gestellt, was fangen wir als Christen mit dieser Welt überhaupt an? Und was kann die von uns haben? Was sollen wir hier eigentlich? Ist es als Christen unsere Aufgabe, uns der Welt anzupassen und alles auch genauso zu machen, mit ein bisschen frommen Sahnehäubchen drauf? Oder ist es unsere Aufgabe als Christen, die böse, böse Welt abzuwehren und einen möglichst großen Abstand zwischen uns zu legen als der heilige Rest, der gegen die satanische Verfallenheit da ankämpft oder nicht ankämpft? Was ist das? Also was sollen wir als Christen, als Gemeinde, als Kirchen und Kirchen eigentlich hier machen? Und deswegen ist es wichtig, weil das den Rand unseres Puzzlebildes ergibt, wo verläuft er eigentlich? Und was ist in der Welt eigentlich zu den wichtigen Themen unseres Lebens zu sagen? Also auch zu dem Thema Gericht und Gnade. Und da ist also Folgendes ganz interessant. Wir alle kennen ja ein Coupé. Also Autofahrer wissen, was ein Coupé ist. Aktienbesitzer wissen auch, was ein Coupon ist. Und viele Hundebesitzer wissen auch, was Kupieren ist. Wenn aus bestimmten Schönheitsidealen die Hunde Ohren und Nase gekürzt bekommen, Ohren und Schwanz gekürzt bekommen. Nase meistens nicht, aber Ohren und Schwanz werden gekürzt. Und Ärzte wissen auch, was Kupieren ist. Man versucht, möglichst einen Krankheitsverlauf zu kupieren. Das heißt also, vielleicht eine Entzündung zu erwischen, bevor sie den ganzen Körper vergiftet, oder einen Migräneanfall zu erwischen, bevor er ausbricht. Dann hat man den Krankheitsverlauf kupiert. Wir merken, Coupon, Coupé, kupieren, das hat etwas mit Schneiden zu tun. Da wird etwas abgeschnitten. Bei dem Coupé nehme ich einen Teil der Karosserie, bei dem Hund die Ohren bei der Krankheit der Verlauf. Man versucht etwas abzuschneiden und dann ist es kopiert. In meinem Fach Theologie gibt es also ein Doppelfremdwort und das ist ganz wichtig für uns. Das ist die sogenannte kopierte Apokalypse. Schwierig. Klingt es, ist es aber eigentlich gar nicht. Um zu wissen, was das ist, braucht man bloß mal Hollywood-Filme und Serien, viel Fernsehen zu gucken. Am besten mal so Katastrophenfilme. Man wird dort neben dem Grusel etwas Interessantes feststellen. Die Welt steuert auf den Untergang zu. Dieser Weltuntergang ist manchmal selbst gemacht durch Umweltzerstörung oder Atomkriege oder sonst etwas oder Ungerechtigkeit und Hunger und all diese Dinge oder Biowaffen, die freigesetzt werden oder irgendwelche Dinge in dieser Art. Und am Ende steht entweder die totale Vernichtung oder ein Held, heutzutage meistens Heldinnen, das ist ganz wichtig in Hollywood, dass Heldinnen sind, retten dann irgendwie einen Rest der Welt oder die ganze Welt und es geht halt irgendwie weiter. Manchmal auch nicht. Das heißt, die Apokalypse, die Offenbarung des Endes der Welt kommt, selbst gemacht oder durch Naturkatastrophen, durch einen Kometeneinschlag oder sonst was oder durch eine Eiszeit oder wie auch immer, kommt das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und dann gibt es den Kampf gegen dieses Ende der Welt, aber am Ende ist der Mensch alleine. Ob das jetzt der Krieg der Sterne ist oder ob das Independence Day ist oder Deep Impact oder wie Filme alle heißen, am Ende ist der Mensch alleine und muss alleine gegen das Ende der Welt kämpfen. Das ist das Bild, das uns vermittelt wird und das viele, viele Menschen auch übernehmen. Am Ende sind wir immer alleine. Nur wir Menschen können, das ist der amerikanische Zugang zu diesen Dingen, nur wir Menschen können durch unsere Kraft, durch unseren Witz, durch unseren Mut oder wie auch immer das Ende aufhalten oder abwenden. Gott tut nichts, weil es ihn gar nicht gibt. Das ist die Botschaft. Und wenn wir, und das ist ein Teil des Rahmens unseres Puzzles. Darin leben wir. Wir können uns das nicht aussuchen. Auch wenn wir ganz dagegen sind, werden diese Filme trotzdem im Kino gezeigt und im Fernsehen. Und diese Bücher werden geschrieben. Ob wir dafür oder dagegen sind, spielt für die Menschen keine Rolle. Die machen das trotzdem. Zweiter Rahmenteil von unserem Puzzle, was Gericht und Gnade betrifft, ist Kosmologie. Früher wurde das belächelt. Ach ja, das sind so die Leute, die da rumspekulieren. Heute ist es die Speerspitze der Naturwissenschaften. Nicht die Theologen machen sich Gedanken über das Ende der Welt, sondern die Kosmologen. Wie wird es mit unserer Welt weitergehen nach den Naturgesetzen, die wir mittlerweile entdeckt haben? Wie wird es weitergehen, wenn wir einmal das begriffen haben, was unsere Teleskope, die ja mittlerweile außerhalb der Erde als Satelliten kreisen und viel bessere Bilder geben als alles, was wir kennen, wie wird es denn weitergehen, wenn diese Beobachtungen so und so gedeutet werden müssen? Und da gibt es Teile der Naturwissenschaften, die überhaupt nichts mehr mit Berechnen und Beobachten und so weiter zu tun haben, sondern mit Deuten, wo ich ein Ergebnis deuten muss, interpretieren. Und da kommen die Kosmologen und sagen, so und so wird es mit der Welt, dem Universum und so weiter weitergehen. Wäre mal ein extra Punkt. Aber am Ende steht auf jeden Fall bei den Kosmologen der ewige Tod. Alles ist vergänglich. Unsere Erde ist vergänglich, unsere Sonne ist vergänglich, das ganze Weltall ist auf die eine oder andere Art vergänglich und am Ende steht der ewige Tod. Es gibt ein Gericht, aber keine Gnade. Es gibt nur das Gericht. Der Urteil ist Tod für alle. Das ist das, was Kosmologen uns sagen und was junge Menschen auf der Universität lernen. Und was sie dann über die Schulen wieder in unsere Kinder, zu unseren Kindern mitbringen. Denn so läuft's. So muss es ja auch laufen. Denn wenn wir nicht forschen und uns keine Gedanken machen, dann bleiben wir dumm. Und das kann ja auch nicht der Plan sein. Es geht aber um die Frage der Deutung unseres Lebens. Der Rahmen, den wir also bei unserem Puzzle haben, ist ein Rahmen einer rein weltlichen Einschätzung der Dinge. Am Ende steht der Tod. Was wir als Menschen nicht schaffen, schafft keiner. Wir müssen es reißen, so oder so. Und was wir nicht reißen können, wird mit dem Tode belegt. Alles ist vergänglich. Wir sind vergänglich, unsere Zivilisation, unser Planet, unser Sonnensystem, das ganze Weltall ist vergänglich und am Ende sind alle tot. Das ist die Botschaft, die wir heute in unserer Gesellschaft vermittelt bekommen. Manchmal ganz direkt und manchmal auch verklausuliert durch Kunst und Film und Bücher und Internet und so. Ich beschäftige mich mit so Sachen sehr gerne, ich finde die hochspannend, aber ich muss sie ja nicht glauben. Wobei nicht gesagt ist, dass wir als Christen das, was Wissenschaftler entdecken, für blöd halten sollen. Das sollten wir lieber nicht tun, dann müssen wir nämlich als erstes unseren Beamer hier abschalten. Denn die Wissenschaft, die diese Dinge sagt, die uns nicht gefallen, ist dieselbe Wissenschaft, die uns den Beamer beschert und unser Smartphone und unseren CT und MRT und all die Sachen. Also wir können nicht hingehen, können sagen, die sind ja alle doof und wir machen jetzt gar nichts davon. Das machen die Amischen, ne, in Nordamerika mit ihrem Pferdewägelchen, aber die haben auch die entsprechenden Probleme. Das müssen wir gar nicht machen. Sondern wir müssen in diesen Rahmen des Puzzles unser Bild einzeichnen. Wir müssen den Menschen sagen, jawohl, es gibt ein Gericht, aber am Ende muss keinesfalls der Tod stehen. Woher wissen wir denn, dass an den Stellen, wo Physik und Chemie und Biologie aufhören und nichts mehr berechnen und beobachten und experimentieren können, woher wissen wir denn, dass das das ganze Bild ist? Denn andererseits sehen wir auch, und dieselben Wissenschaften, die diese Dinge machen, die sagen uns auch, dass wir in einem wundervollen, absolut spitzenmäßig privilegierten Balkon, Sonder, Super, 1A Logenplatz im Universum sitzen mit unserer kleinen blauen Erde. Wir sind gesegnet. Auf 1000 Arten gesegnet und geschützt vor den Unbilden des Wetters, die sich hinter der Oortschen Wolke so alle abspielen. Das muss man auch sehen. Und wer sagt uns denn, dass das kein Plan ist? Wer sagt uns denn, dass das nur Zufall ist? Also da wäre ich doch mal ganz zuversichtlich und auch mal ganz mutig. Ich befinde mich auch immer mit dem Dialog mit entsprechenden Leuten und bin da auch ganz fröhlich drin. Das ist also kein Grund, wo man irgendwie resignieren muss. Der Rahmen unseres Bildes wird von einer Gesellschaft gezeichnet und das müssen wir ganz klar sehen, die ist säkular, gottlos. Ja, wie auch sonst. Wie würde denn ein christlicher Staat aussehen? Werden denn davon die Leute fromm? Davon, dass man vielleicht den großen Adler in Berlin abhängt und einen Fisch oder ein Kreuz aufhängt, würden davon die Leute fromm? Bringt überhaupt nichts. Wenn ich christliche Gesetze in einem Staat mache, wenn es die gäbe, würden davon irgendjemand besser? Innen drin blieb es doch, wie es ist, gell? Wir hatten doch mal christliche Staaten. Waren die besser? Damals waren alle Leute fromm, wir hatten 100% Kirchenmitglieder in Deutschland, bekanntlich, und in Frankreich auch, und in England auch. Bekanntlich hat ja auch der Erste Weltkrieg gar nicht stattgefunden. Die waren ja alle fromm. Ja, also das würde uns ja nichts nützen, das heißt, wir werden als Christen immer in gewisser Weise eine Minderheit in einem Staat sein, egal in welchem. Und wir werden in diesen Rahmen sozusagen der allgemeinen Sündhaftigkeit und Gottlosigkeit müssen wir ein anderes Bild reinlegen. Und das können wir heute einmal uns sehen, wie das der Apostel Paulus macht, aus dem ersten Thessalonischer Brief. Ich glaube, wenn die moderne Technik funktioniert, könnte man denn diese Geschichte einmal anbeamen. Wir reden einmal von Gericht und Gnade und das heißt vom Tag des Herrn. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Thessaloniki, heute Saloniki in Griechenland, also die Stadt steht noch, gibt es noch nach 2000 Jahren, manche anderen gibt es ja auch nicht mehr, aber die gibt es noch. Und dieser erste Thessalonicher Brief, nach allem, was wir wissen, ist das der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, also der älteste auf jeden Fall, den wir haben. Da ist er noch relativ am Anfang seiner apostolischen Tätigkeit. Und er wird gefragt, wann kommt der Tag des Gerichts, wann kommt Jesus wieder, ganz wie am Anfang in unserem Poetry Slam, der am Anfang, toller Text, der uns am Anfang dieses Gottesdienstes gezeigt worden ist. Wann kommt Jesus denn wieder? Diese Frage, wann kommt Jesus denn wieder, ist keine Randfrage. Sie ist das Zentrum, im Zentrum unseres Glaubens. Und auch das, wenn man sich den Text am Anfang dieses Gottesdienstes genau gelesen und mitgelesen und gehört hat, wird man das gemerkt haben. Die Frage nach der Wiederkunft Jesu, wann kommt Gericht und Gnade, wann kommt der Tag des Heils, wann wird Jesus sich allen offenbaren, wann wird sozusagen abgerechnet und das Buch zugemacht, die stellt nämlich sofort die Frage nach uns. Ja, wenn Jesus denn wiederkommt und abrechnet, wie ist es mit mir? Und dann fällt uns sofort, wie der Dichterin von diesem Gedicht heute Morgen am Anfang, fällt uns sofort unser ganzes Kleingeld ein. Das kann gar nicht anders sein. Wenn ich mich frage, wann Jesus wiederkommt, dann frage ich mich als nächstes, was wird denn passieren, wenn er mich sieht und mich beurteilt, und zwar endgültig und gerecht. Ich werde doch in dem Moment, wenn Jesus mich ansieht und zum Gericht wiederkommt, dann wird doch alles offenbar werden, Apokalypse, ja, ist die Offenbarung, dann wird doch alles offenbart, was ich bin. Dann wird doch die Dinge, von denen ich mir eingebildet habe, die waren klasse und die waren in Wirklichkeit Mist, das wird doch rauskommen. Oder Dinge, wo ich gedacht habe, das war der größte Käse und andere Menschen haben Segen davon, das wird auch rauskommen. Dinge, wo ich mir eingebildet habe, ich wäre total unegoistisch gewesen und total liebevoll und Nächstenliebe und so weiter, dann wird Jesus sagen, nö, du hast dich geliebt, das hast du für dein Ego gemacht, um dich zu pinseln. Und Sachen, die ich überhaupt nicht bemerkt habe, die werden plötzlich gut gewesen sein. Es wird die Wahrheit über mich rauskommen. Und wenn dann keine Gnade wäre, was würde denn dann passieren? Wenn Jesus wirklich dann zusammenzählen würde und abrechnen und einen Strich drunter machen, ich käme doch nie auf die schwarze Null. Ihr auch nicht. Braucht ihr gar keine Angst haben. Die anderen auch nicht. Ja, niemand von uns käme auf die schwarze Null, wenn es um unser Leben geht. Wenn es keine Gnade gibt, sind wir mal mehr. Wer Jesus kennenlernt, und das haben die Leute in Thessaloniki relativ frisch, die Gemeinde war noch ganz jung, genauso wie bei uns heute in der Christenheit das noch ganz genauso ist. Wer Jesus kennenlernt, der steht sofort vor den letzten Fragen. Wie ist es mit mir in Ewigkeit? Wie ist es mit der Welt in Ewigkeit? Denn nach Jesus kommt nichts Höheres mehr nach. Das ist übrigens der Dissens zwischen uns und Moslems. Wir können uns an tausend Stellen wunderbar verständigen, aber die Frage ist, ob nach Jesus noch was Besseres nachkommt. Da müssen wir sagen als Christen, nein, kommt nicht. Und Moslem muss sagen, Nee, also der Koran ist noch besser. Das muss er sagen. Aber wir können das nicht. Für uns ist vollkommen klar, ab Jesus leben wir in der Endzeit. Was Besseres kommt nicht mehr. Und wenn wir vom Ende reden, dann reden wir davon, dass wir Jesus begegnen. So oder so. Denn die Wiederkunft Jesu findet natürlich auch genau in demselben Moment statt, in dem wir sterben. Dann begegnen wir ihm auch. Und dann ist auch keine Frage mehr, da könnte ich noch was ändern. Dann kann man auch nichts mehr ändern. Also Zeiten und Stunden, das ist ein ganz menschliches Bedürfnis. Natürlich wünschen wir uns alle zu wissen, was die Zukunft bringt. Und es wäre doch schön, wenn man wüsste, wann der jüngste Tag ist, dass man sagen könnte, ja, also wenn der jüngste Tag am 5. August 2022 ist, dann kaufe ich mir eben 2022 kein Auto mehr. Oder tue Buße oder mache sonst was, ja. Also das wäre doch wunderbar. Als der Prophet der Jona nach Ninive gegangen ist und hat gesagt, in 40 Tagen, dann gibt's hier Bambule, dann ist Schluss hier mit eurer Sünderei. Da wusste der König von Ninive, wir haben jetzt noch 6 Wochen. Also machen wir 6 Wochen Buße, hat ja auch geholfen, Gott sei Dank, ja. Aber wir machen dann noch 6 Wochen Buße. Also das wäre doch toll, wenn wir es wüssten. Und wenn ich schon einen Apostel habe als Gemeindegründer, dann frage ich den natürlich, lieber Paulus, kannst du uns nicht sagen, wann der Herr wiederkommt? Dann wissen wir es. Dann machen wir vielleicht vorher noch Urlaub oder so. Oder kündigen noch die Lebensversicherung oder sonst was. Ja, also man kann ja dann sich vorbereiten auf diese Dinge. Und das wurde auch Jesus schon gefragt. Diese Frage ist ganz menschlich, die Frage nach der Zukunft. Was oder wer kommt auf mich zu? Ganz menschlich. Die Leute in Thessaloniki fragen das auch. Aber jetzt sagt Paulus, nee, das ist nicht nötig, eine große Kiste daraus zu machen und am Ende noch anzufangen, das zu berechnen. Auch das ist ja eine große Versuchung aus der Bibel heraus, zum Beispiel aus dem Alten oder Neuen Testament oder beiden heraus, das Ende der Welt zu berechnen. Es gibt ja Leute, die machen das öfters. Und es ist dann, hat dann nichts gegeben, ja. Also ich kann mich noch erinnern, als ich ein Teenie war, in den 70er Jahren, 1975, hatten die Zeugen Jehovas ja auch mal das Weltende berechnet. Und ich weiß noch, wie die in den Jahren davor, also 74, 75, wie die bis auf die Schulhöfe gekommen sind, um uns junge Menschen anzusprechen und uns zu warnen, dass nächstes Jahr oder dieses Jahr dann Schluss sei. Hat dann aber auch nichts gegeben. Die Versuchung ist groß, aber da sagt Paulus, nö, brauchen wir nicht groß, denn er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Gericht und Gnade sind nicht etwas, was wir planen können, sondern was in der Souveränität Gottes liegt. Und dabei ist es sogar wurscht, ob wir zuerst sterben oder die Welt zuerst zu Ende ist. Ist egal. Denn unser Tod wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wir werden es nicht wissen, wann es ist, Gott sei Dank. Und auch das Ende der Welt wird kommen, ganz plötzlich. Und wir werden nicht wissen, wann es ist, Gott sei Dank. Darum kann es also nicht gehen. Es gibt ein sozusagen ein überfallartiges Ende, so oder so. Und deswegen nimmt ja auch Paulus dann das Bild einer schwangeren Frau. Ich habe jetzt selbst keine persönlichen Erfahrungen damit, aber ich glaube, das Einsetzen der Wehen kann man als Frau auch nicht restlos selbst bestimmen, oder? Man kann, wenn sie da sind, kann man, glaube ich, medizinisch irgendwie darauf einwirken. Aber wann ein Kind geboren werden will, ist, glaube ich, nicht in unserem Belieben, oder? Also, ja, Paulus und ich, obwohl wir Männer sind, haben wir was Richtiges gesagt. Ja, so wird es also sein, so wie eine Frau nicht bestimmen kann, wann ihr Kind auf die Welt kommt, letzten Endes, sondern es einfach sozusagen geschehen lassen muss, so passiert es mit dem Gericht und der Gnade auch. Die kommen einfach. Und jetzt kommt die Zusage, und das hat etwas mit Gnade zu tun, denn für die ist für uns lebenswichtig. Ihr aber seid nicht in der Finsternis. Das ist die Zusage, die Paulus seinen Brüdern und Schwestern in der christlichen Gemeinde gibt. Ihr seid nicht in der Finsternis. Und ganz im Gegenteil, seid ihr Kinder des Lichts. Wichtig ist dann dran, das hier ist keine Zusage unter einer Bedingung. Er sagt nicht, ihr könntet Kinder des Lichts sein, wenn ihr euch jetzt ganz toll bekehrt und meine Checkliste von 19 Heiligkeiten abarbeitet oder so. Das sagt er nicht. Er sagt, ihr seid. Denn das, was uns von den anderen Menschen unterscheidet, ist ja nicht, dass wir bessere Menschen wären, sondern zu uns ist eine bessere Botschaft gesagt worden. Wir unterscheiden uns als Christen nicht durch unsere tolle Heiligkeit von anderen Menschen. Das ist gar nicht der Fall. Wir unterscheiden uns dadurch, dass ein viel besseres, viel schöneres, lebensspendenderes, hoffnungsvolles Wort über unserem Leben gesagt worden ist als bei manchen anderen. Wir unterscheiden uns durch die frohe Botschaft, das Evangelium vom Rest der Welt und nicht, dass wir so klasse wären. Das ist das eine Wichtige daran. Das zweite ist, dass es in der Tat einen Unterschied zwischen Licht und Finsternis gibt. Für uns ist klar, und das macht uns auch Probleme in der Welt, für uns verschwindet nicht alles grau in irgendeiner Matsche. Sondern es gibt Licht und es gibt Dunkelheit und wir können sie benennen. Deswegen mischen sich Christen ja auch immer überall ein. Kleine interessante statistische Zahl am Rande. Die Anzahl der Menschen, die sich engagieren in unserer Gesellschaft, in Ortsbeiräten, in Gewerkschaften, Parteien, Diakonie, Vereine, Chöre, Orchester, Bürgerinitiativen, pipapo, Parteien, die sich irgendwo in dieser Gesellschaft engagieren, ist unter Christen doppelt so groß wie unter Konfessionslosen. Ja, also 47% aller Leute, die sich als Christen verstehen, engagieren sich irgendwo in der Gesellschaft und mischen sich irgendwo ein. Von denen, die konfessionslos sind, tun es nur 26%. Eine interessante Zahl. Wir wissen, dass die Welt nicht alles ist und dass sie ein Ende hat. Und trotzdem gestalten wir sie mit. Weil es nicht egal ist, ob Licht oder Finsternis bei uns herrschen. Und wir sind nicht aus der Finsternis. Kommen wir mal weiter. Rücken. Und jetzt kommt das, was Paulus dann als Tipp zu geben hat. Paulus sagt, nein, nicht rechnen in der Bibel herum, weder im Neuen Testament gab es ja noch nicht, da war er ja gerade dran am Schreiben, aber im Alten Testament, und wir dürfen das weiterziehen, im Neuen brauchen wir auch nicht anfangen zu rechnen, auch in der Offenbarung nicht, das ist nämlich was ganz anderes, das Offenbarung wäre mal eine Bibelwoche wert, die ist so schön, wenn man sie kennt. Und jedenfalls, rechnen braucht man nicht. Ein Trübsal zu blasen, eine glaubenslose Trübsal, jawohl, unser Leben ist endlich und wir sind dann tot und die Erde ist endlich und ist weg und das Universum ist endlich dann auch weg, brauchen wir auch nicht, nee. Sondern es gibt eine Ermahnung, eine Ermunterung, kein Gesetz, eine Ermunterung. Bitte verpennt euer Leben nicht. Denn die Finsternis des Nichterkennens, die Finsternis der Unwissenheit, die Finsternis der Verblendung und des Hasses und der Gleichgültigkeit, das ist eine Angelegenheit der Nacht und der Besoffenheit von sich selber oder von irgendwelchen merkwürdigen Lehren. Sind wir aber doch gar nicht, sagt Paulus. Wir sind doch nicht aus der Finsternis. Wir kommen doch aus dem Licht. Über uns ist doch die Sonne des Ostermorgens aufgegangen, liebe Leute. Der Stein ist weggerückt. Der Tod siegt nicht. Das Ende ist nicht mehr die Vernichtung. Wir haben eine ganz andere Geschichte in dieses Puzzle einzuzeichnen. Eine helle. Eine helle von 6 Uhr morgens am Ostersonntag. Ihr sucht den Gekreuzigten, der ist nicht hier. Das ist unsere Geschichte. Und jetzt werden wir uns also wappnen, sagt Paulus. In dieser Welt, wir wissen, sie vergeht. Unser Leben vergeht auch, wissen wir auch. Aber trotz alledem werden wir uns jetzt wappnen. Glauben, Liebe, Hoffnung. Alle drei, seht ihr sie? Sind alle drei da, im Vers 8. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind übrigens die christlichen Kardinaltugenden. Wer die drei hat und kennt, kann den Rest ruhig abheften. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das brauchen wir. Ich finde das schön, denn Paulus ist ja da auch ganz pädagogisch, als Bildungsmensch freut man sich natürlich, ne? Dass er also so Sachen auch immer mal wieder bringt. Ne? Dass er, also im Korintherbrief steht es ja auch noch, Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, das sind die, die bleiben. Ne? Und dass er so sagt, das ist das, was wir brauchen. Wir haben ein Vertrauen, dass nicht die Finsternis und das Ende und der Tod am Ende siegen, sondern das Leben, weil Jesus lebt. Wir haben eine Vorstellung von Liebe, weil wir erfahren haben, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist nämlich das, tschüss Andrea, das ist nämlich genau das Engagement der Christen in der Gesellschaft, ja. Sie hat mir schon gesagt, es wäre nicht wegen mir, sondern wegen des Engagements von Christen in der Gesellschaft. Das ist einfach so bei uns, ja. Und Wir haben sozusagen eine Vorstellung von der Liebe. Denn Gott hat uns zuerst geliebt. Oder glaubt ihr, dass Jesus aus Hass an Weihnachten geboren ist? Nee, das ist doch Quatsch, ja? Sondern also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Und wir haben diese Hoffnung, weil Glaube und Liebe uns genau das sagen, der Tod wird nicht siegen. Gestern noch war ich in einem Trauerhaus, vertretungshalber, wo ein alter Herr gestorben war. Und wir standen alle um das Sterbebett und wir haben dann gebetet und haben uns dem Herrn anbefohlen in der Hoffnung, dass das nicht das letzte Wort ist, der Tod. So machen wir das. Und wir lassen uns einander auch auf dem Friedhof nicht alleine. Das ist doch ganz klar, dass wir da auch mitgehen und sagen, dass Jesus siegt, ist ewig ausgemacht. Punkt. Seht ihr? So sind wir in dieser Welt, die vergeht, in dieser Welt, die vom Ende und von Gericht und so weiter ganz andere Vorstellungen hat, aber nicht bestimmt zum Zorn, sondern zur Seligkeit. Wir haben nicht zu richten über die Menschen, die das Leben völlig anders sehen als wir. Tun wir am besten auch nicht. Wir haben nicht zu sagen, ihr landet alle in der Hölle, weil ihr so falsche Sachen sagt und glaubt. Sollten wir nicht tun. Ist nicht unsere Aufgabe als Christen. Immer wenn sich Christen auf den Thron Gottes setzen, merkt's euch, immer wenn sich Christen auf den Thron Gottes setzen, bricht die Hölle aus. Das sollten wir nie tun. Niemals. Wir sind nicht zum Fluchen, sondern zum Segnen in der Welt. Und wir sind nicht bestimmt zum Zorn. Und wir wissen nicht, wie weit die Liebe Gottes an Golgatha eigentlich gereicht hat. Wenn Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, können wir denn sagen, nö, hat er aber nicht gemacht, die haben sich nicht bekehrt? Können wir das sagen? Wir müssen ganz vorsichtig sein. Deswegen, Wir sind nicht bestimmt zum Zorn. Das macht uns zu fröhlichen Christenmenschen. Wir haben die Seligkeit zu besitzen. Das heißt, selbst wenn wir sterben, das Leben. Und so bindet Paulus dann den Sack zu, weil Jesus ist für uns gestorben. Und dann werden wir zugleich mit ihm leben, ob wir wachen oder schlafen. Und wieder eine Verbindung zu dem Gedicht ganz am Anfang. Die junge Dame ist sich auch nicht ganz sicher, ob sie alles richtig macht. Wahrscheinlich nicht. Aber ob wir wachen oder schlafen, sind wir bei Christus geborgen. Und das ist Gnade. Das können wir uns nicht mehr verdienen. Dass am Ende im Gericht die Gnade siegt, ist nichts, was wir verdienen. Das ist etwas, was wir geschenkt kriegen. Aus Liebe. Das ist unser Bild, das wir in dieses Rahmen von dem Puzzle hineinlegen. Und das hat auch eine Wirkung nach innen. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, um zu glauben, brauche ich keine Gemeinde, keinen Gottesdienst, keinen, der sich da vorne hinstellt, mir was erzählt, weiß ich alles selber oder kann ich googeln. Das ist aber Blödsinn. Christsein, dieser Glaube, ist auf Gemeinschaft angelegt. Von vornherein. Wir können nicht Christ sein ohne diese Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig auch trösten. Ihr habt das alle schon erlebt, wie tröstlich es ist, Brüder und Schwestern zu haben. Manchmal sind sie ärgerlich und manchmal nerven sie auch, weiß ich. Ich nerve auch manchmal, weiß ich auch. Aber das, darüber hinaus, wie tröstlich ist es doch, Brüder und Schwestern zu haben, die um uns herum sind und uns mal eine Hand auf die Schulter legen und sagen, du bist nicht aus dem Reiche Gottes gefallen. Es ist nicht aus mit dir. Jesus liebt dich auch noch. Dieser Trost ist alleine nicht zu kriegen. Deswegen ist es, wie gesagt, schön, Kirche zu haben, Gemeinde zu haben, Menschen und Brüder und Schwestern um uns herum zu haben. Und die Zukunft wird uns zeigen, dass wir gerade in einer Gesellschaft, die Gottes Wort überhaupt nicht mehr haben will, alleine und gegeneinander nicht mehr weiterkommen werden. Deswegen freuen wir uns, wenn wir immer wieder miteinander auch über die Zäune und Grenzen von Gemeinden, Kirchen, Konfessionen hinweg zusammen etwas tun und diese Hoffnung zusammen leben, uns gegenseitig zusagen, uns trösten können. Der Tag des Gerichts kommt, für jeden von uns, wenn er stirbt, für die ganze Welt, wenn Jesus wiederkommt. Klarer Fall. Ja, die Welt hat ein Ende, soweit würde ich auch unseren Kosmologen und allen recht geben. Ja, es gibt den Tag, wo das Buch zugemacht wird. Aber dann wird ein anderes geöffnet, das Buch des Lebens. Das ist die Botschaft für uns heute und das ist die Botschaft, die die Welt dringend braucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.